Für mich bedeutet Sustainable Finance aber wirklich, die fundamental grundlegende Frage zu stellen. Wie zukunftsfit ist unser Finanzsystem? Und das betrifft alle Finanzprodukte, das betrifft alle Bereiche des Marktes, das betrifft alle AkteurInnen in diesem System. Also ehrlich gesagt, ich beobachte den Markt dabei, wie er das so macht, seit guten 13, 14 Jahren. Und er macht es nicht alleine. Und ehrlich gesagt ist es auch kein Versagen des Marktes, weil es ist nicht seine Aufgabe, sondern die Politik setzt den Rahmen.
Das war Christina Jeromin und damit sage ich Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Future Economies in unserer neuen Finanzstaffel. Mein Name ist Lisa und ich freue mich sehr, dass ihr entweder heute wieder dabei seid oder auch zum ersten Mal mit dabei seid. Eigentlich hauptsächlich, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich umso mehr, dass ich das heute auch nicht alleine mache, sondern dass Future Economies auch um ein weiteres Teammitglied quasi gewachsen ist und bereichert worden ist. Denn mit dabei heute auch zum ersten Mal vor dem Mikrofon ist der Flo. Und Flo, schön, dass du dabei bist. Und ich würde sagen, du stellst dich selbst einmal kurz vor.
Hi, mein Name ist Flo und ich bin seit Januar im Team von Future Economies. Und wenn ich nicht gerade Podcasts aufzeichne, dann arbeite ich im Nachhaltigkeitsteam einer Bank. Und damit genug zu meiner Person, lasst uns gleich in das heutige Thema einsteigen. Im Mai 2021 hat die damalige GroKo die Sustainable Finance Strategie verabschiedet. Darin hieß es, dass Deutschland ein führender Standort im Bereich Sustainable Finance werden soll. Im November 2021 hat dann die Koalition aus der SPD, den Grünen und der FDP den Koalitionsvertrag vorgestellt unter dem Motto mehr Fortschritt wagen. Was war der Fortschritt? Es kam erstmals Sustainable Finance darin vor. Die Stimmung am Finanzmarkt daraufhin war durchwachsen. Es gab Akteurinnen, die gesagt haben, es ist gut, dass Sustainable Finance dort endlich verankert ist. Es gab aber auch Akteurinnen, die gesagt haben, dass das Ambitionsniveau nicht ausreicht. Und wir wollen heute schauen, wie kam es überhaupt zur Sustainable Finance Strategie? Wie kam es dazu, dass das im Koalitionsvertrag gelandet ist? Und wie sieht der Fahrplan zukünftig aus? Und wir freuen uns, dass heute Christina Jeromin da ist, um mit uns darüber zu sprechen. Herzlich willkommen, Christina.
Hallo ihr beiden. Schön, dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Vielleicht kurz zur Person von Christina Jeromin, damit wir alle Bescheid wissen, wer hier heute unser Gast ist. Christina hat Politikwissenschaften und Philosophie mit dem Schwerpunkt Existenzphilosophie studiert und hat dann nach dem Studium einen beruflichen Abstecher zur Deutschen Börse AG gemacht. Dort hat sie stets die Vision, ein nachhaltiges Finanzsystem aufzubauen, begleitet. Christina ist seit 2018 Co-Geschäftsführerin des Green and Sustainable Finance Clusters in Deutschland und war von 2019 an stellvertretende Vorsitzende des Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung. Was das genau bedeutet, wie das zusammenhängt und wo der Unterschied ist, darüber sprechen wir heute mit ihr. Christina ist unter anderem auch Parteimitglied bei den Grünen. Liebe Christina, wir fangen unsere Podcast-Folgen bei Future Economies immer gerne mit einer persönlichen Frage an. Und von dir würden wir gerne wissen, was hat eigentlich Sustainable Finance mit Philosophie gemeinsam?
Ja, vielen Dank für die Frage, die ist spannend. Und ich glaube, ich würde die noch eine Ebene höher ziehen. Also, und einfach die Frage stellen, was haben wir Menschen mit der Welt zu tun, in der wir leben, in der wir wirtschaften, auf die wir achten müssen, für die wir eine Verantwortung haben. Und da schlägt sich für mich auch die Brücke zwischen meiner existenzphilosophischen Ausbildung und letztlich meinem Engagement in der Finanzbranche, nämlich die Frage, welche Rolle spielt ein Finanzsystem, das von Menschen gemacht ist und dafür gemacht ist, und das ist letztlich der Sinn von Wirtschaft grundsätzlich, gesellschaftliches Wohlergehen zu fördern. Und in dem Moment, in dem sich die Welt verändert, in der dieses Finanzsystem funktionieren muss, in dem Externalitäten dazukommen, wie die Klimakrise, aber auch die Digitalisierung oder der demografische Wandel, müssen wir die Systeme, die von uns gemacht sind, die von uns verantwortet werden, anpassen. Und hier ist für mich diese spannende Frage, inwiefern können wir dafür sorgen, unser Finanzsystem so auszurichten, dass es ganz gezielt an der Transformation unserer Wirtschaft hin zu einer 1,5-Grad-Welt, zu hohen Sozialstandards, zu einfach tatsächlich einem zukunftsfitten, überlebensfitten System beitragen können. Und das ist eine grundsätzliche Frage im Nexus zwischen Verantwortung und Freiheit und das ist wieder sehr existenzphilosophisch.
Ja, super. Dann lass uns doch gleich einsteigen auch in die Frage Sustainable Finance Beirat, Sustainable Finance Strategie, auch damit wir hier einen groben Rahmen stecken und ein Verständnis gewinnen. Die erste Frage, Christina, die wir uns natürlich stellen, auch um uns alle abzuholen, natürlich das Bundeskabinett noch unter der Großen Koalition hat ja 2021 die deutsche Sustainable Finance Strategie beschlossen. Und wir haben uns gefragt, was steckt eigentlich dahinter und können wir davon überhaupt von einer Strategie sprechen?
Also der Prozess sah ja so aus. Und ich würde jetzt kurz ein bisschen ausholen, weil ich war ja zwar nicht nur ein Abstecher bei der deutschen Börse, ich war 13 Jahre da, habe 6 Jahre lang den Nachhaltigkeitsbereich geleitet. Und es ging einfach immer um die Frage im Kapitalmarkt, aber grundsätzlich im Finanzsystem, wie schaffen wir es, so ein Nachhaltigkeitsprofil herauszuarbeiten? Wie schaffen wir es gezielt, beispielsweise die Erreichung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen zu unterstützen und zeitgleich, beziehungsweise das bedingt einander, eben Wettbewerbsfähigkeit der deutschen europäischen Wirtschaft auch zu stärken, indem wir nachhaltige Kapitalflüsse allokieren. So, und da hat die EU-Kommission bereits 2016 angefangen, diesen Prozess anzustoßen mit der sogenannten High-Level Expert Group. Das waren ExpertInnen, Finanzexpertinnen aus ganz Europa. Die hatten den Auftrag, Empfehlungen zu erarbeiten, um eben genau diese Allokation von Kapital in nachhaltige Geschäftsfelder zu fördern. Und das haben vielleicht schon einige gehört, basierend auf diesen Empfehlungen dieser High-Level-Expert-Group, der HLEC, kam es dann zum sogenannten EU-Aktionsplan on Sustainable Finance. Das heißt im Prinzip ein ganzes Regulierungspaket der EU-Kommission, das aktuell auch weiterläuft und in den kommenden Jahren noch einiges produzieren wird, jetzt unter dem Label Renewed Sustainable Finance Strategy. Und hier ist natürlich die Frage, wenn wir auf europäischer Ebene in diesem Thema vorangehen, dann müssen wir uns überlegen, was ist die Rolle und die Verantwortung der Mitgliedstaaten, weil Europa ist natürlich immer nur so stark wie die einzelnen Mitglieder. Und wenn man sich dann vor Augen führt, wie gesagt, 2016 begann der Prozess auf europäischer Ebene und wir haben es dann Deutschland endlich geschafft, 2019 diesen ehemaligen Sustainable Finance Beirat ins Leben zu rufen. Der wurde eingesetzt durch den Ausschuss der StaatssekretärInnen für nachhaltige Entwicklung und hatte den Auftrag, Deutschland zu einem führenden Sustainable Finance Standort zu machen. Das ist ja immer so ein bisschen witzig bei uns. Lange passiert nichts und dann möchte man direkt führend sein. Ich glaube, es ist erstmal das gute und hehre Ziel und das sollten wir auch weiterhin verfolgen. Gemessen an den Ansprüchen und Bedürfnissen in der Wirtschaft, das Finanzsystem so gut auszurichten, dass, wie gesagt, diese Transformationsfinanzierung funktioniert einerseits und andererseits eine tatsächlich deutsche Stimme zu diesem Thema Sustainable Finance zu entwickeln, die man dann entsprechend in den europäischen Prozess einbringen kann. Und hier stehen wir jetzt letztlich. Der Beirat der vergangenen Bundesregierung hat 31 Empfehlungen veröffentlicht. Das war Ende Februar letzten Jahres. Und im April wurden dann Maßnahmen der Bundesregierung draufgesetzt, die den Namen Strategie tragen. Jetzt ist es so, wir hatten 31 Empfehlungen vorgelegt im Rahmen des Abschlussberichts. Es gibt 26 Maßnahmen, da so ein bisschen auszusortieren, ist gar kein Thema. Aber ansonsten ist es leider so, dass der Schritt zwischen Empfehlung des Beirats und Strategie der ehemaligen Bundesregierung in die Unkonkretheit geführt hat. Also beispielsweise steht im Rahmen dieser 26 Maßnahmen, sind Zeitspannen von kurz-, mittel-, langfristig sind diese Maßnahmen anzugehen, angegeben. Es ist aber nirgendwo aufgeführt, was kurz-, mittel-, langfristig bedeutet. Also wenn kurzfristig 20 Jahre ist, dann ist halt langfristig, kann man sich einen schlanken Fuß machen, sind dann halt 100 Jahre. Es bleibt relativ unkonkret und ich glaube, das ist jetzt die Aufgabe des nächsten Beirats unter der aktuellen Bundesregierung, hier konkreter zu werden und vor allem in die Umsetzung zu kommen.
Also wenn wir es nochmal ein bisschen zusammenfassen, heißt im Umkehrschluss, es gab einen Sustainable Finance Beirat, der hat Thesen entwickelt und diese Thesen sind an die Bundesregierung gerichtet worden und daraus ist dann die Sustainable Finance Strategie entstanden.
Es ist mehr als Thesen, genau, also es sind Empfehlungen. Ne? Die Thesen standen mal am Anfang, aber es sind 31 konkrete Empfehlungen.
Okay. Und auf Basis dieser Empfehlungen verabschiedet jetzt die Bundesregierung diese Strategie. Das war im Mai letzten Jahres.
Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Wenn du jetzt so zurückschaust, was würdest du sagen, wo stehen wir heute? Was ist davon umgesetzt worden? Was ist angepackt worden? Und hat sich vor allem durch den neuen Koalitionsvertrag irgendwas verändert?
Also, da muss man ganz klar sein, es wurde nichts umgesetzt. Wir haben uns natürlich dann direkt in das Wahljahr, das Bundestagswahljahr reinbewegt nach der Veröffentlichung der Strategie. Das ist traditionell so, dass es dann einfach zu keinen großen Gesetzesinitiativen mehr kommt. Das heißt, da ist sozusagen noch grüne Wiese beziehungsweise sehr viel Raum zu wachsen und umzusetzen. Der Unterschied jetzt, dadurch, dass es einen neuen Koalitionsvertrag gibt, ist, und das hast du am Anfang gesagt, Flo, Sustainable Finance steht im Koalitionsvertrag. Ich gehöre auch zu den Menschen, die sich darüber gefreut haben, hatte aber auch ein kritisches Auge darauf, dass man es durchaus hätte konkreter machen können. Und dieser Koalitionsvertrag und das, was man hier als Absichtserklärung publiziert, der muss sich natürlich dann auch durch konkretes Handeln mit Leben füllen. Das heißt, jetzt muss es an die Umsetzung gehen, weil ehrlich gesagt, solche Strategiemaßnahmen, die haben ja auch eine gewisse Verfallszeit. Also die kann man nicht in dem einen Jahr aufrufen und 10 Jahre später umsetzen. Dann ist man ehrlich gesagt schon weit hinterm europäischen und internationalen Wettbewerb hinterher.
Also wir hatten ein Jahr Stillstand, es ist nichts passiert, die Wahlen kamen dazwischen. Gewinnt man mit Sustainable Finance anscheinend keine Wählerstimmen?
Ich glaube, das ganze Thema Finanzen ist natürlich ein komplexes Thema, das wir jetzt auch gerade in Deutschland nicht alltäglich diskutieren. Es gibt ja sogar eigentlich dieses Sprichwort, über Geld spricht man nicht. Das zeigt schon so ein bisschen die Nähe oder ehrlich gesagt die Entfernung, die wir zu dieser Thematik haben. Und Finanzierungen sind ja Dinge, die sind im Wahlkampf doch ja häufig dann an der einen oder anderen Stelle auch aufgekommen. Wie wird das Fleisch teuer? Wir reden über Energiepreise. Wir reden darüber, was es kostet, eine Solaranlage aufs Dach zu machen. Also schon, Geld spielt immer irgendwie eine Rolle. Dass das aber rückgebunden wird an ein zukunftsfittes Finanzsystem und dass man hier Instrumente und Dynamiken implementieren kann, die ganz gezielt bei der Finanzierung von morgen und übermorgen helfen, ohne die SteuerzahlerInnen zu belasten, sondern im Gegenteil auch für in einem sozial gerechten Sinne zu wirtschaften, das wird in der Breite nicht diskutiert, ja.
Du hast jetzt auch von Thesen und Empfehlungen gesprochen. Vielleicht können wir mal kurz darüber sprechen, was der Sustainable Finance Beirat eigentlich ist und beziehungsweise was der Unterschied ist zum Green and Sustainable Finance Cluster in Deutschland. Du bist ja bei beidem Mitwirkende. Vielleicht kurz fürs Verständnis, was ist das eine, was ist das andere? Wie arbeiten die zusammen? Arbeiten die überhaupt nicht zusammen? Wie hängt das zusammen?
Also zum einen gibt es ja, und das glücklicherweise schon seit einigen Jahrzehnten, AkteurInnen in Deutschland, in Europa, weltweit, die sich mit dem Thema Sustainable Finance auseinandersetzen. Ne? Da haben wir Beispiel den VFU, Verein für Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement in der Finanzbranche. Wir haben aber auch das Forum Nachhaltige Geldanlage und hier haben wir eben auch das Green and Sustainable Finance Cluster. Das ist ein Zusammenschluss von unterschiedlichen FinanzmarktakteurInnen, die im vorwettbewerblichen Raum versuchen, die Implementierung nachhaltiger Strukturen in den eigenen Kerngeschäften umzusetzen. Also gerade arbeiten wir im Rahmen des Clusters und der sogenannten Net Zero Banking Alliance beispielsweise daran, gemeinsam mit den Banken das Klimarisiko ihrer Kreditportfolien zu verstehen. So, das ist also tatsächlich Brancheninitiative, Innovation aus der Wirtschaft. Der Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung ist, wie der Name sagt, ein Beratungsgremium der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat zu unterschiedlichen Schwerpunktteams BeraterInnen-Teams. Und der wird pro Legislaturperiode einberufen. Da sitzen rund 30 ExpertInnen drin. Es gibt auch Beobachter. Und die können die Bundesregierung, und das wird man jetzt noch sehen müssen, wie das Mandat des neuen Beirats aussieht, in aktuellen Fragen beraten, aber eben auch bei der Vortragung und Umsetzung der erarbeiteten Empfehlungen und Strategiemaßnahmen.
Also wenn der Sustainable Finance Beirat Empfehlungen gibt und Thesen vorschlägt, kannst du uns da kurz ein Beispiel vielleicht nennen?
Also Genau, diese Thesen und Empfehlungen, das ist sehr verwirrend. Das kann man einfach mal wieder streichen. Am Anfang, im ersten Jahr, als es den Beirat gab, haben wir einfach mit Thesen gearbeitet. Das war das erste Papier, was wir publiziert haben im Rahmen des Sustainable Finance Gipfels Deutschland, der einmal im Jahr stattfindet. Und da gab es einfach so ein Thesenpapier, um eine Diskussion loszutreten. Das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her und diese Thesen haben sich weiterentwickelt über einen Zwischenbericht bis hin zu diesem finalen Bericht, der letztes Jahr im Februar mit den 31 Empfehlungen rauskam. Und da der gliedert sich, den kann man sich auch anschauen, online übrigens. Der Titel ist Shifting the Trillions. Der gliedert sich in 5 verschiedene Kapitel und beleuchtet unterschiedliche Dimensionen von einem nachhaltigen Finanzsystem. Am Anfang beispielsweise geht es um Politikkohärenz und die Verantwortung der öffentlichen Hand, weil so ist es ja, dass der Staat letztlich auch Geld investiert, Investitionsstrategien erarbeitet. Hier ist unter Umständen eine Empfehlung und manche werden jetzt vielleicht den Kopf schütteln, weil sie nicht glauben können, dass es nicht so ist. Die öffentliche Hand hat kein eigenes Klimaziel in ihrer Investmentpolitik. So, das heißt, wir haben zwar auf der einen Seite die Klimaziele von Paris unterschrieben, die finden sich aber nicht in der Finanzierungsstrategie der öffentlichen Hand wieder. Eine einfache Empfehlung des Beirats, das doch nachzuziehen. Es gibt dann aber auch das Kapitel, das sich mit Berichterstattung und Offenlegung auseinandersetzt, weil ein großer Nexus ist der zwischen Realwirtschaft und Finanzbranche. Die Finanzbranche braucht valide Daten aus der Realwirtschaft hinsichtlich deren Nachhaltigkeitsleistung, um die dann umzumünzen zu tragen in nachhaltige Finanzprodukte. Hier ist es aktuell im Markt so, dass die Unternehmen diese Nachhaltigkeitsperformance nur rückwirkend berichten, also vorwiegend rückwirkend für die letzten Geschäftsjahre. Eine Empfehlung ist, diese Berichterstattung auf ein Forward-Looking-Modell auszubauen. Das heißt, Berichterstattungsdimensionen und Risikoszenarien anzulegen, die mittel- bis langfristig in die Zukunft des Unternehmens schauen. Aber 31 Empfehlungen, also es lohnt sich an einem ruhigen Abend bei einem guten Glas Wein oder auch einem Tee da einfach mal reinzuschauen.
Christina, verstehe ich das richtig? Die EU geht hin, sagt, hey, wir müssen den Finanzmarkt in puncto Nachhaltigkeit regulieren. Die Bundesregierung war zu langsam und der Finanzmarkt schließt sich in einem Bündnis zusammen und reguliert sich selbst und versucht dadurch so ein bisschen einen Rahmen zu setzen und die Politik, ich sag mal, so ein bisschen vor sich herzutreiben.
Ja, also naja, wir haben jetzt ja im Cluster keine Selbstregulierung erarbeitet. Ne? Es ist jetzt kein Branchenstandard, aber es geht darum tatsächlich, und ich glaube, das ist das Wichtige und auch eigentlich das Interessante für die Finanzbranche und auch die Realwirtschaft, diese Message, man muss nicht auf die Regulierung warten. Man kann durchaus ganz selbstständig Verantwortung für das eigene Kerngeschäft übernehmen und einfach überlegen, wie bekomme ich denn diese Klimarisiken abgebildet? Wie bekomme ich denn tatsächlich eine Wertdimension unter dem Label Soziales meine Risikobemessung? So, und diese Initiativen seitens der Branche, die helfen ja dann auch wiederum der Politik, weil ich glaube wirklich, dieses alte Bild, auf der einen Seite steht irgendwie die Regulatorin, der Regulator mit der Keule und auf der anderen Seite ist die arme Wirtschaft. Wir müssen uns davon verabschieden. Wir brauchen einen engen Austausch zwischen der Wirtschaft und der Politik, um Regulierung auch passgenau zu machen. Und damit meine ich keinen Lobbyismus, explizit nicht, sondern ich meine Wissensaustausch, um einfach auch ein schnelles und effizientes und unbürokratisches Vorgehen zu gewährleisten. Und ja, manchmal, das ist ja in jeder Situation so, manchmal ist der eine schneller und manchmal die andere. Und ich glaube, wir haben alle gerade die Verantwortung, dann einander auch über die nächste Ziellinie zu ziehen. Und dann müssen manche einfach mal einen Schritt schneller gehen und die anderen kommen dann nach.
Wir haben eingangs schon mal kurz drüber gesprochen, dass es an der Sustainable Finance Strategie der Bundesregierung viel Kritik gab. Es gab Stimmen, die haben gesagt, die ist nicht ambitioniert genug. Du hast jetzt gesagt, dass zum Beispiel die Zeiträume nicht fest genug definiert waren im Endeffekt. Mich würde mal interessieren, hast du das Gefühl, dass die Politikerinnen überhaupt verstehen, was da für eine Dringlichkeit dahinter steckt, beziehungsweise dass die tief genug in der Materie sind, zu wissen, was überhaupt Kern dieser Strategie ist und was die für einen Fahrplan im Endeffekt aufweist?
Also, Ich bin mir sehr sicher, dass unsere Bundesregierung über den Wert eines zukunftsfähigen Finanzsystems weiß. Die Frage ist nur immer, und wenn man 100.000 Sachen auf dem Tisch hat und so viele verschiedene Dinge gerade wichtig sind, ich meine jetzt nach 2 Jahren Pandemie, jetzt noch die geopolitische Herausforderung durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, so sind viele Sachen gerade im Rollen und das Finanzsystem, die Finanzsystem-Thema-Frage ist eine Querschnittsfrage. Das heißt, man kann die nicht in irgendeinem Silo lösen, sondern wir müssen uns grundsätzlich die einfache Frage stellen, für was gibt es zukünftig noch Geld? In welcher Form, mit welchem Risikohorizont, mit welcher Renditeerwartung? Und was ist eigentlich die Wirkung, die Finanzierung erzielen soll? Und dieses ganzheitliche Verständnis dann in regulatorische Prozesse umzumünzen und an allen Stellen in der Arbeit der Regierung, die ja aus 3 verschiedenen Parteien besteht, zu implementieren, das ist unglaublich anspruchsvoll. Genau deshalb ist es auch gut, dass es diesen Sustainable Finance Beirat wieder gibt und die Hoffnung ist, dass sich die Bundesregierung hier auch ganz gezielt Unterstützung holt, um diesen holistischen Ansatz dann auch Wirklichkeit werden zu lassen.
Welche Rolle sollte denn Politik oder auch im deutschen Umfeld jetzt die Bundesregierung überhaupt bei so einer wichtigen Aufgabe wie der Transformation spielen? Also die Kritik ist ja oft naheliegend zu sagen, so etwas Wichtiges und Essentielles, das verläuft im bürokratischen Sand und hier gibt es so viele Hürden und so viele Problemfelder, es ist immer auch was anderes wichtig und man muss das irgendwie jonglieren. Welche Rolle spielt die Politik?
Also die Politik spielt der Staat spielt eine ganz große und wichtige Rolle. Und wir haben ja häufig diese Diskussion, und die trifft man auch, wenn es um Sustainable Finance geht, muss das der Markt oder der Staat lösen? Und dann gibt es immer diesen Impuls zu sagen, ja, der aus bestimmten Kreisen, der Markt kann das alleine. Also ehrlich gesagt, ich beobachte den Markt dabei, wie er das so macht, seit guten 13, 14 Jahren. Und er macht es nicht alleine. Und ehrlich gesagt ist es auch kein Versagen des Marktes, weil es ist nicht seine Aufgabe. Sondern die Politik setzt den Rahmen. Innerhalb dieses Rahmens ist der Markt frei, seine Eigendynamiken zu entfalten. Und auf die können wir auch vertrauen. Aber man muss sich das ja so vorstellen, wir stehen an einem Punkt A und wollen gezielt zu einem Punkt B. Und wir haben nicht sehr viel Zeit, weil die Klimakrise tatsächlich hier natürlich uns zeitlich nicht in die Karten spielt. Das heißt, wenn jetzt alle erstmal loslaufen, dann verlieren wir ungemein viel Zeit und das alles wieder zusammenzusuchen und daraus dann irgendwie was zu machen, was tatsächlich erfolgsversprechend ist, das wäre hochgradig uneffizient. Wenn wir uns aber alle innerhalb eines festgelegten Rahmens bewegen und auch hier werden Fehler passieren und auch hier wird man nachjustieren müssen, dann ist das durchaus erfolgsversprechender. Diesen Rahmen zu setzen, ist die zentrale Aufgabe von Politik.
Wenn wir diesen Rahmen uns vor Augen führen, wer gibt denn dann den Takt an in der ganzen Frage nach Sustainable Finance und der Nachhaltigkeitswende? Also ist es dann die Politik, die den Rahmen quasi baut, oder ist es die Wirtschaft, sind es die Banken, ist es das Individuum am Ende, wer hier den Takt angibt, oder ist es ein Zusammenspiel aus allem? Wie würdest du das erklären?
Also naja, ich meine, wir leben ja in einer Demokratie, das heißt, wir sind der Staat. So. Also ich bin wirklich, ich vertrete eher sozialkonstruktivistische Perspektiven auf sowas. Man kann jetzt nicht einfach den Kuchen verteilen und sagen, so, das liebes Individuum musst du machen, das liebe Wirtschaft machst du und das lieber Staat machst du. Weil ganz ehrlich, wer ist das alles, wenn nicht wir in unterschiedlichen Rollen? So, wir müssen einfach schauen, dass die verschiedenen AkteurInnen und Aufgabenbereiche sinnvoll ineinander spielen. Und da gibt es, ehrlich gesagt, nicht mehr das einfache Zurücklehnen und zu sagen, nein, das ist die Aufgabe von jemand anderem. Oder, ja, das mache ich ganz alleine. Sondern wir brauchen kooperative Ansätze. Und es nicht nur auf nationaler Ebene, sondern dann auch wiederum natürlich im supranationalen Bereich, wie in einem europäischen Konstrukt oder international. Das ist unglaublich herausfordernd. Und wir werden uns hinsichtlich dieser Rollen und verantwortungsvollen Mandate auch immer wieder abstimmen müssen, ob das alles so gut zueinander passt. Weil ich meine, das müssen wir uns auch mal vor Augen führen, so eine grundlegende Transformation machen wir in dieser Konstellation, wie wir sie international vorfinden, zum ersten Mal. Das ist ungemein anspruchsvoll. Das heißt, zurücklehnen ist nicht angesagt. Aber darauf zu hoffen, dass eine einzelne Akteursgruppe das alles alleine macht, wird auch nicht passieren, sondern es ist ein interdependentes und am besten transparent abgestimmtes Miteinander und Ineinandergreifen.
Klingt auf jeden Fall sehr ambitioniert, wie du das beschreibst. Aber Christina, mal noch was anderes. Du hast gerade gesagt, man darf den Markt nicht einfach dahingehend sich selber überlassen, von wegen der Markt regelt. Jetzt frage ich mich aber, wir haben ein FDP-geführtes Finanzministerium. Du hast ein grünes Parteibuch, muss man auch nochmal sagen, für unsere Zuhörerinnen. Also im Zweifel bist du jetzt vielleicht auch nicht ganz unabhängig in deiner Meinung. Aber wie sollen das dann funktionieren? Also wie ist da dein Eindruck?
Ah, ich weiß immer nicht, mit dieser Farbenlehre, das ist gar nichts, was natürlich mir so liegt, weil, ihr habt es eben gesagt, Lisa, glaube ich, bin 2019 bei den Grünen eingetreten. Das heißt, ich war Expertin für nachhaltige Finanzen, lange bevor ich Mitglied einer Partei war. Und ich finde, es ist ungemein wichtig und deswegen verspreche ich mir von so einer Dreierkoalition und einfach viel Expertise und unterschiedliche Perspektiven, die damit am Tisch sitzen, schon auch sehr viel, weil einer alleine wird diese Probleme nicht lösen. Und wir werden über Themen sprechen, die müssen wir ungeachtet von parteipolitischem, so war das schon immer, lösen. Und vor allem über eine Legislaturperiode hinaus. Also da bin ich immer so ein bisschen kritisch, wenn ich mir den politischen Prozess anschaue, weil natürlich 4 Jahre und dann ist wieder Wahlkampf und dann fliegt alles wieder auseinander und die Unterschiede werden wieder so stark gemacht werden. Das ist nicht gut für ein Thema wie Sustainable Finance, das über die nächsten Dekaden stringent entwickelt werden muss. So, und da hoffe ich mir sowohl von Menschen, die der FDP angehören oder auch der SPD oder den Grünen, aber auch gerne aus der Opposition der CDU, hier Perspektiven, die an diesem Thema mitdenken. Und ich glaube, alle demokratischen Parteien sollten, müssen dazu eingeladen sein, an diesem Prozess proaktiv mitzugestalten, weil die vertreten ja dann auch wieder uns, ihre Wählerinnen und Wähler.
Du warst kürzlich im Bundestag und hast davon gesprochen, dass man Sustainable Finance aus der Orchideenecke herausholen müsse. Was meinst du denn damit?
Naja, es ist ja immer so ein bisschen so, jetzt heißt es Sustainable Finance, vorher hieß es ja mal Green Finance, das ist noch so ein bisschen nischiger, sage ich mal. Alle denken dann, es geht um darum, einen Windpark zu finanzieren, beispielsweise. Oder es geht um einen sogenannten Green Bond. Es geht halt immer um Nischenthemen, aber niemals um die Breite des Finanzmarktes. Für mich bedeutet Sustainable Finance aber wirklich, die fundamental grundlegende Frage zu stellen. Wie zukunftsfit ist unser Finanzsystem? Und das betrifft alle Finanzprodukte, das betrifft alle Bereiche des Marktes, das betrifft alle AkteurInnen in diesem System. Und ihr kennt es ja, wenn man irgendeiner Sache so ein Extra-Label aufdrückt, wie grün oder nachhaltig oder wie auch immer, dann gehört es irgendwie immer nicht zu dem Rest dazu und wird dann auch gerne, wenn es dann noch um Begriffe wie grün und nachhaltig geht, belächelt und alle glauben, es geht irgendwie um Bäume umarmen und Socken stricken. Kann man alles machen, ist super, hat aber nichts mit Sustainable Finance zu tun, weil das ist einfach die Frage, ist der Finanzstandort Deutschland wettbewerbsfähig? Und zum jetzigen Zeitpunkt ist er das nicht.
Vielleicht können wir noch einmal kurz, bevor wir das Ganze abrunden, noch mal kurz darüber sprechen, einfach von der Empfehlungsebene. Also der Sustainable Finance Beirat, der fungiert als Beratergremium und das Sustainable Finance or Green and Sustainable Finance Clusters Germany, das fungiert vor allem auch als Dialogplattform von verschiedenen Akteurinnen. Und so spielt es am Ende zusammen, eine Sustainable Finance Strategie der Bundesregierung auch zu unterstützen, beratend zur Hand zu gehen und auch notwendigerweise so zu beobachten und Kritik zu üben, dass das Ganze dann salopp gesagt funktioniert. Kann man das so zusammenfassen?
Genau. Das hast du im Prinzip super zusammengefasst, weil die Sache ist, ein Gesetz, eine politische Regulierung ändert noch nicht den Markt sofort, ne? Sondern das muss ja umgesetzt werden. Und dann kann eine Umsetzung auch gut oder schlecht oder schleppend oder wie auch immer folgen. Das heißt, wir brauchen eine wissende, verantwortungsvolle Politik und einen kohärenten politischen Rahmen. Und dann brauchen wir aber auch die MarktakteurInnen, die mitziehen und die diese Gesetze verproben. Weil auch Gesetze sind nicht, wenn sie auf die Welt kommen, immer sofort perfekt, sondern sie müssen dann über die nächsten Jahre in der Praxis ausprobiert werden und dann weiterentwickelt werden. Man sieht es beispielsweise auf europäischer Ebene, dass es zum Beispiel zu der Corporate Sustainability Reporting Directive gibt es nach 2 Jahren einfach nochmal einen Stakeholder-Dialog. Was hat es uns gebracht? Was können wir besser machen. Und so müssen wir auch mit Gesetzen denken. Wir können nicht darauf warten, dass wir diesen einen perfekten Schuss direkt am Anfang setzen und dann wird alles gut. Nein, wir werden auch mit, sagen wir mal, politischen Rahmenbedingungen arbeiten müssen, von denen wir nicht wissen, ob die ewig so bestehen bleiben, aber die einen Anfang setzen. Und dieser Anfang setzt Impulse in der Wirtschaft. Und da kommen Akteure und Akteuren wie das Green and Sustainable Finance Cluster ins Spiel, was dann zum einen die Umsetzung der Regulierung verprobt, zum anderen aber auch darüber hinaus das nochmal mit Marktexpertise und Innovation anreichert.
Kommen wir zur letzten Frage. Und da die Lisa gerade so schön von Takt angeben gesprochen hat, würde ich gerne bei der Musikmetapher bleiben. Christina, der Sustainable Finance Beirat wurde neu besetzt. Du bist wieder berufen worden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Stell dir Folgendes vor. Du hast einen Wunschtitel frei. Und der beschreibt die Maßnahmen, die die Bundesregierung bestenfalls dieses Jahr noch umsetzen soll. Wie würde der Titel lauten?
Also, das ist schwierig, aber ich würde jetzt mal sagen, es geht um die Frage, wie man die Sache jetzt angeht. Und dann würde ich sagen, es gibt doch so einen Titel All Together Now und das wäre jetzt gut. Weil wenn man jetzt zum Beispiel das Thema der Energiewende nimmt, die jetzt ungemein beschleunigt werden muss, ne, nachdem wir sie jahrzehntelang vertrödelt haben, dann kann es eben nicht sein, dass wir in Silos diskutieren. Politik, Realwirtschaft, Finanzbranche, Zivilgesellschaft. Und das muss jetzt sehr schnell zusammenkommen, gerade Realwirtschaft, Finanzbranche, Politik müssen in einen engen Schulterschluss gehen und vor allem unterstreichen in diesem Songtitel würde ich nochmal das Now, weil wir können das jetzt nicht weiter verschieben. So, weil tatsächlich aktuell im internationalen Raum, im europäischen Raum die unterschiedlichsten Ideen für nachhaltige Finanzstrukturen durch die Luft schwirren, das ist voll gut, aber wir müssen uns letztlich auf eine Standardisierung einigen und wir sollten im Rahmen dieses Wettbewerbs um die besten Standards auch vorne mitspielen. Und das geht nur, wenn man Kräfte und Expertise bündelt. Und auf diese Ambition, auf dieses Jetzt, auf diese alles zusammen, darauf habe ich Lust und das würde super, super helfen.
Ja, vielen lieben Dank, Christina, dass du dir die Zeit genommen hast, heute uns einen kleinen Einblick zu geben, auch in deine Arbeit und in diese ganze Thematik, die ja so wichtig und dringend ist. Also vielen herzlichen Dank auch vom ganzen Future Economies Team. Wir freuen uns sehr, dass du da warst und ich hoffe insbesondere, dass du auch Spaß hattest.
Hatte ich total und ich danke auch für die Einladung. Toll, dass ihr euch dem Thema annehmt. Super wichtig.
Super, vielen Dank.
Flo, das war Christina Jeromin. Wie war denn dein Eindruck bei deiner ersten Folge heute?
Ja, mir hat's viel Spaß gemacht und ich fand, Christina ist eine sehr spannende Gesprächspartnerin. Mir hat's auch nochmal geholfen, so ein bisschen zu verstehen, wie der Werdegang war hin zur Sustainable Finance Strategie, wie die letztlich dann im Koalitionsvertrag gelandet ist und was dazu eigentlich im Endeffekt alles dazugehört. Und ich fand vor allem zwei Dinge spannend. Zum einen, dass quasi der Finanzmarkt beziehungsweise dort dann auch einzelne Banken sich zusammentun und versuchen, das Thema selber proaktiv sich zu ziehen und dieses Thema entsprechend zu gestalten und der Politik da auch so ein Stück weit unter die Arme zu greifen. Und das andere, was ich spannend fand, war, wie sie offen und ehrlich gesagt hat, hey, da ist seit einem Jahr nichts passiert und da besteht einfach Handlungsbedarf und dass wir auch die Farbenlehre beziehungsweise die Parteigrenzen, die wir auf dem Papier haben, dass die im Endeffekt überwunden werden müssen, dass man da zu einem guten gemeinsamen Weg im Endeffekt kommt. Wie war denn dein Eindruck?
Ich fand es auch wirklich inspirierend, dass jemand, der eigentlich aus der Existenzphilosophie-Ecke kommt und auch aus der Politikwissenschaft, sich am Ende, das heißt am Ende, sich aber trotzdem immer wieder auch im Leben beruflich mit Fragen von Finanzwirtschaft auseinandergesetzt hat. Also das ist eine wahnsinnig spannende Verbindung in meinen Augen, auch mit gesellschaftskritischen Themen, mit der Frage, welche Rolle nehmen wir eigentlich ein in der Welt, wie können wir was Menschengemachtes wie auch eine Wirtschaft gestalten und weil wir es menschengemacht haben, welche Verantwortung tragen wir und wie müssen wir das anpassen an Bedürfnisse, an Krisen, an globale Herausforderungen. Mir gefällt es sehr, dass sie da ganz klar auch definieren kann, welche Rolle nimmt jemand ein und dass sie genau davon abrät, in Silos zu denken und in der eine macht das und der andere macht das und das ist nicht meine Aufgabe und das gehört nicht zu meinem Themenfeld, sondern dass es darum um was Gemeinsames geht und um eine gemeinsame Herangehensweise an ein gemeinsames Problem und eine gemeinsame Chance wie der Transformation. Und ich finde, das hat sie wunderbar auf den Punkt gebracht und auch zusammengebracht, obwohl sie ja auch aus der Politik kommt und aber auch eben aus der Wirtschaft.
Das war die zweite Folge unserer Sustainable Finance Staffel. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart, und wer möchte, kann sich auch die Einführungsfolge nochmal anhören. Und ganz wichtig, schaut gerne mal vorbei auf unserer Website, auf Instagram, LinkedIn, Twitter. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über eure Kritik, über Anregungen. Nur so können wir selber auch besser werden. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.